Gach und Gurt. Schnelle Alltagsküche mit dem regionalen Etwas. Von Thomas und Peter.
Ich grüße euch. Ich bin der Thomas.
Und ich bin der Peter.
Und wir beide, ja, wir machen Podcasts.
Genau, wir machen Podcasts und normalerweise, da mal kochen.
Genau.
Dann machen wir schnelle Alltagsküche für unter der Woche.
Genau, weil wir sind beide voll berufstätig und da haben wir uns irgendwann gedacht, wir konnten doch auch andere Leute ein bisschen ermutigen, die im Beruf stehen, dass man innerhalb relativ kurzer Zeit auch gesunde Sachen kochen kann.
Genau.
Ja, und regional sind wir auch.
Genau, und saisonal. Und weil man ja nicht nur kochen kann, sondern auch einen Durst davon kriegt.
Genau. Machen wir auch Österreichs bierigsten Podcast, nämlich die Hopfologie.
Da wollen wir ungefähr alle 14 Tage irgendein Bier verkosten. Das kann ein günstiges sein, das kann ein teures sein, das kann ein geschenktes sein, das kann ein gekauftes sein. Wir nehmen alles und probieren es gerne aus, wenn wir es noch nicht gekostet haben vorher.
Genau, richtig. Das Einzige, was natürlich nicht sein kann, glaube ich, gestohlen ist, das hat man noch nie.
Und werden wir auch nicht haben. Haben wir noch nicht gehabt, ne?
Nein, also alles legal bei uns.
Genau. Aber wir sind ja aus verschiedenen Regionen von Österreich.
Mhm.
Der Thomas ist aus dem
Waldviertel und der Peter ist aus dem Land des Urknödel.
Genau, des Urknödels. Nicht aus dem Mondseerland, aber aus dem Salzkammergut. Aus Oberösterreich.
Richtig.
Und wir haben so verschiedenste Weihnachtstraditionen, die sind ähnlich, aber nicht immer gleich und vielleicht ganz anders wie manche Sachen, die man aus Deutschland kennt oder aus der Schweiz kennt. Und da wollen wir euch ein bisschen was erzählen drüber.
Genau, da haben wir uns gerade auch, da plaudern wir ein bisschen und natürlich, wie sich's gehört, für zwei, die sich viel mit Essen beschäftigen, gibt es ein bisschen was Kulinarisches in dieser Ausgabe für euch.
Genau. Nichts Kompliziertes.
Nein.
Aber was Traditionelles.
Genau. Und eigentlich, ich hätte es ja probiert, aber der Peter hat mir strikt verboten, es zu tun. Ich hätte auch ein Liedchen für euch angestimmt. Ich hätte sogar die Ukulele dazu ausgepackt. Der Peter gemeint, nein, lieber nicht.
Ja, dann würde ich mit der Vuvuzela dazu spielen, oder?
Ja, genau. Ja, das war einmal was, ja. Nein, keine Sorge. Also ich werde euch mit meinen Gesangskünsten verschonen. Die Kinder, wie mit dem anderen, ey, mein Papa, wenn du singst, das klingt nicht gut, darum, ja. Tu mal lieber reden.
Genau. Ja, Thomas, wie hat denn bei euch, was sind denn so die merkwürdigsten Ereignisse in der Zeit vor Weihnachten oder am Weihnachtstag für dich gewesen, aus deiner Kindheit?
Ja, dass die Wohnzimmer dir immer zugesperrt waren. Nein, also so richtig große Traditionen hat es bei uns nie gegeben, mit so jetzt mal so davor mehr oder weniger am Weihnachtstag, weil das, ja, man was dabei war, war die Kindermette, dass man gegangen ist früher, aber so richtig, dass man davor groß gemacht hat, war nicht. Ich meine, Spaziergang am Nachmittag war schon halt so, was damals noch möglich war, durch den verschneiten Winterwald. Heutzutage, ja, am 24.
Was kann man tun, damit man nicht ins Wohnzimmer muss?
Ja, Spiele hat es dann immer gegeben, im oberen Stock und so weiter, also das schon. Aber so richtig konnte man sich auf so jährlich wiederkehrende Sachen erinnern, groß. Aber ich glaube, bei dir war das schon anders, oder?
Ja, wir haben, weil das war bei uns auch so ähnlich, da war dann die Mutter froh, wenn es einmal die Kinder aus die Füße gehabt hat.
Verstehe
ich. Und wir haben dann meistens einmal, entweder ist zu uns gebracht worden oder wir haben es geholt, das Friedenslicht geholt. Es war dann aus der lokalen Kirche und wenn es gebracht worden ist, ist es von der Feuerwehr gebracht worden, von der Feuerwehrjugend. Die haben dann Geld eingesammelt, das dann für irgendwelche Kinderhilfswerke gespendet worden ist. Oder man hat ihm auf der Kirche bei der Kollekte was eingeschmissen, das ist dann auch für einen ähnlichen Zweck verwendet worden. Dann hat es auch noch alternativ gegeben, da hat ein Modellbauclub bei mir im Heimatort gegeben. Da haben sie dann quasi die Züge fahren lassen. Da haben dann die Väter, Onkel und Opas, die da beschäftigt waren, die haben dann da in einer großen Halle, in einem Festsaal die ganzen Züge aufgebaut. Da haben wir dann schauen können und da sie Zeit verbringen können mit den verschiedensten Modellen. Und damals war das bei uns der TT-Club. Das war eigentlich eine Spurweite für Modelleisenbahnen aus dem Ostblockbereich, mhm. also aus Ostdeutschland. Und das ist aber irgendwie da in der Gegend bei mir daheim halt besonders gewesen. Also haben sie da Leute drauf gestürzt von daher.
Ah, interessant.
Oder man ist dann am Nachmittag, weil zum Mittag hat es dann meistens nur eine Kleinigkeit gegeben, nämlich sowas wie eine Nudelsuppe mit Würstel. Mhm. Das ist anscheinend Tradition aus dem Salzburger Raum, hat mir meine Eltern erzählt, weil ich es heute nochmal gefragt habe. Da haben wir dann zum Beispiel am Nachmittag spazieren gegangen, so wie bei dir auch. Und da haben wir halt geschaut, in welchen diversen Kirchen bei mir im Ort, das ist alles katholisches Gebiet, was wir da haben. Und da haben wir in diverse Kapellen und Kirchen und auch bei diverse Privatleute hat man dann im Garten von außen auch oder in einer Kapelle verschiedene Krippel gesehen. Und das hat man aber in der Vorweihnachtszeit auch machen können. Und da hat sich je nach Datum das Bild, was sie dargestellt hat, immer wieder leicht geändert. Mhm. Weil da sind halt Figuren dazugekommen, welche nicht wegkommen. Meistens sind sie nur dazugekommen, so wie zum Beispiel das Jesuskind ist in die Krippe dann immer erst Weihnachten dazugekommen oder die heiligen drei Könige sind dann erst zum 6. Jänner dazugekommen.
Ja genau, das kenne ich von uns schon auch, weil in der Stadtpfarrkirche, in dem Ort, wo ich herkomme, da hat es auch eine größere Krippe gegeben und da wurden dann auch die Figuren entsprechend halt vom Datum ergänzt. Also genau. Jesuskind, Maria und Josef, die sind ja am 24. hinkommen und die heiligen drei Könige ja folglich dann am 6. Jänner.
Genau, die ersten waren aber die Hirten und die Tiere.
Genau. Mhm.
Ja, und in der Zeit vor Dezember, der Dezember ist ja eigentlich durchsetzt mit Traditionen.
Genau.
Wo man verschiedenste Sachen macht, ob es jetzt der Nikolaus war oder die Barbara-Zweige, die man zum Blühen bringen hat sollen.
Ja, ja. Dann nimmt man am besten, wer es mit hoher Wahrscheinlichkeit haben will, Forsythienzweige. Mhm. Ansonsten für traditionell, zumindest so kenne ich das vom Traditionellen her, also bei uns wäre das so üblich, also im östlichen Österreich nimmt man Kirschenzweige. Mhm. Wichtig ist, damit das auch funktioniert, es muss auf alle Fälle mal eine frostige Nacht gegeben haben, also sprich, muss einmal gefroren haben. Mhm. Wenn dem nicht ist, gibt es auch einen Ansatzschmäh, wie man so schön bei uns in Österreich sagt. Man legt es einfach für einen auch den Tiefkühler rein und dann stellt man es am Tag der heiligen Barbara, das ist der 4. Dezember.
Ja, genau.
Dann einfach in eine Vase mit Wasser. Und dann sollte, wenn alles gut geht, am 24. das Ganze erblühen. Und ich glaube, das heißt dann, dass jemand im Hause heiraten wird oder dass der Kindersegen kommt.
Mhm. Was ja auch dann zu diesen gewissen Tagen bei mir daheim, also bei der Heimat von meiner Frau, aus dem inneren Salzkammergut, da waren ganz wichtig immer die Rauhnächte. Und die Rauhnächte sind, soweit ich nachgelesen habe, eine Mischung von christlichen Glauben und Aberglauben aus der vorchristlichen Zeit, so eine Art Bauerntraditionen, wo man dann Haus und Hof geschützt hat, indem man mit einer Räucherpfanne und Weihrauch mit diverse, ich glaube, Vater Unser oder irgendein anderes Gebet, ist dann gebetet worden, weil man da rundum gewandert ist und so quasi einen Schutzkreis oder Bannkreis um den Hof gezogen hat, damit da in der Winterzeit, wo es besonders gefährlich war, bei starkem Winter, dass man da keinen Schaden am Haus und Hof und bei den Tieren hat. Und das waren dann zum Beispiel die Thomasnacht, das war der 20., 21. Dezember, der heilige Abend selbst, Silvester und die letzte Rauhnacht, das war der Dreikönigstag. Und am Dreikönigstag, da gibt es bei mir in der Gegend eine besondere Tradition, das heißt der Glöcklerlauf, wo dann Leute in einem weißen Anzug und mit einem Hut, der wie eine Laterne aufgebaut ist, die oft Meter hoch sind, wo man dann quasi den Winter hinaus begleiten will aus der Gegend und schauen möchte, dass wieder der Frühling kommt dann, sobald als möglich.
Genau, also das kann ich euch empfehlen. Googelt einmal nach dem. Also der Peter hat mir da schon ein paar Mal Fotos geschickt, wenn sie eben den Glöcklerlauf haben bei ihm zu Hause. Das ist wirklich toll, wie das ausschaut. Also das ist handwerkliche Kunst, einfach sowas zu machen, meiner Meinung nach.
Das wird ja dann von verschiedenen Vereinen, ob es jetzt die Feuerwehr ist, Musikverein, bei den Pfadfinder war es, da war mein Sohn auch dabei, der hat da mitgeholfen. Die werden dann alle Jahr renoviert und die Gestelle sind dann zum Teil Jahrzehnte alt, die immer wieder ausgebessert und aufgebaut werden. Und leider passiert es immer wieder, dass dann doch einmal eine Kappe abbrennt, weil das alles nur lackiertes Papier ist. Aber man hält an der Tradition fest, dass man da echte Kerzen hernimmt. Das gehört sich so und da muss man halt ein bisschen aufpassen.
Richtig, weil ja, Feuer und Papier sind nicht die besten Freunde.
Am schönsten ist natürlich, wenn man ein weißes Weihnachten hat und ein bisschen Schnee hat, der das Licht dann von den Laternen reflektiert. Aber wie gesagt, die werde ich dann Bilder oder Links reingeben und dass man sich das auch bütterer machen kann.
Ja. Sind nicht bei euch in der Gegend die Berchtenläufe vor Weihnachten ziemlich traditionell?
Ja, das ist so rund um den Nikolaus und den Krampustag gibt es da so eine Art von verschiedenen Ortsgruppen, die sich dann aber Krampalpass nennt, werden dann verschiedene Aufführungen gemacht. Jeder Ortsteil hat so seine eigene Gruppe von Leuten, die sich um die Tradition kümmern. Es hat aber leider in letzter Zeit gerne mal ein bisschen so einen Overkill, weil immer mehr Special Effects einbaut werden, immer mehr Masken gar nicht mehr traditionell sind.
Ach so.
Und da kann man sich dann bei diverse Krampelläufen einmal gesehen, wo dann mit Special Effects, mit Lautsprecher, wo dann die weiße Figuren dann ausschauen, wie so halber der Terminator, Krampus-Mischung oder sowas. Oh. Aber die traditionellen holzgeschnitzten Masken sind erstens viel wert, sind viel Arbeit gewesen und die ändern sich auch von Tal zu Tal und von Gegend zu Gegend. Das heißt, die im salzburgerischen Pongau oder Lungau schauen wieder ganz anders aus, wie die, was es bei uns gibt. Gemeinsam haben es nur, dass die alle mit einer Fellkostüm herumlaufen. Manche haben halt so eine Art Teufelsmaske, andere schauen aus wie Wintergeister, manch andere haben eine Maske, wo das Fell über das Gesicht drüber geht, wo dann nur die Hörner rausschauen. Ja, das gehört halt dazu. Das sind halt die Wintergeister, die ein Unwesen treiben. Und es hilft halt auch, dass die Leute zusammenkommen und miteinander Dinge tun.
Ja, richtig, richtig. Ja, das ist was, was bei uns im östlichen Österreich überhaupt nicht gibt, also traditionell nicht gibt. Man, es gibt mittlerweile schon bei diversen Adventmärkten in Wien so Berchtenläufe, aber das sind dann halt Berchtengruppen, die eben aus dem Salzburgerischen, aus dem Oberösterreichischen und so nach Wien kommen, dort einen Lauf veranstalten. Der ist auch, wie soll man sagen, nicht so, ja, so interaktiv, um es einmal so zu formulieren, wie es bei euch gerne mal ist, dass da einer mit der Ruten einmal die Malen hinten eine mitgibt oder die jungen Burschen und so weiter.
Ja, gefährlich ist, wenn man ganz vorn steht, weil man neugierig ist und wenig und erkannt wird von den Leuten, die da mitlaufen.
Oh, ja, ja.
Am besten ist, man hat kleine Kinder dabei.
Und dann passiert da nichts.
Dann passiert da nichts, weil da wird jetzt so, es ist ja so, es sind immer wieder Unfälle passiert, weil Leute alkoholisiert beteiligt waren, ist Gott sei Dank schon lange nicht mehr gewesen, aber die Leute haben alle ihre Startnummern. Und es wird dann registriert, wer wo drunter steckt, damit es, wenn dann ein Problem auftaucht, dann mal genau sagen kann, wer das war. Dass da nicht alle pauschal, das waren die und die, sondern da sagt man, der war das mit der Nummer und dann wird das ausgerät und geschaut. Und alleine das hilft schon, dass sie das alles ein bisschen im Zaum hält.
Ja, ja.
Und ich weiß noch, bei mir daheim in der Bodischl gibt es also eine Tradition, da wird dann der Berchtenlauf für Kinder gemacht, da wird quasi der Schreckmoment reduziert für die kleinen Kinder, die sollen auch an die Tradition herangeführt werden, ohne ein elendes Trauma bis zum Lebensende zu sich zu nehmen. Und da wird halt dann, werden zum Beispiel die lauten Schellen, die da haben so Kuhglocken, die hinten draufhängen, die werden nicht mitgenommen.
Ach so, da werden die gehen dann durch. Mit.
Beim Kinderberchtenlauf, die werden dann, da kann man dann hingehen, da wird vielleicht einmal so gemacht und dann kann man die Hand geben, übers Fell streicheln, das merkt man dann, da passiert mir nichts, es schaut zwar schlimm aus, aber weiter nichts dahinter Und dann wird irgendwann einmal, glaube ab 6 oder 7 Uhr abends wird angekündigt, so, jetzt ist der Kinderzirkus vorbei. Jetzt wird es dann laut und dann ist das der Moment, wo dann die jungen Mädels normalerweise, die da schon drauf warten.
Also die warten da drauf, okay.
Ja, aber das gehört halt dazu, weil wenn man keine am Arsch kriegt, dann gehört man nicht dazu. Das ist irgendwie so, aha. Aber das wird da keiner verletzt oder traumatisiert.
Ja,
das ist
nein.
Einfach so ein, gehört halt dazu, ist ja, Tradition.
Brauchtum, richtig, Tradition.
Und da werden eben dann Mützen und Hauben und Krawatten und sonst irgendwelche Sachen, die was man, oder Schals, die man dann wegnehmen kann, werden halt dann obergerupft im Vorbeilaufen, die muss man halt gegen ein Heißgetränk dann wieder auslösen oder so.
Ah, ein Glühwein in Ehren kann der Berg nicht verwehren.
So ungefähr. Ja, aber vor Weihnachten und jetzt sind wir eigentlich zu Weihnachten, was gibt es denn bei euch zu Weihnachten zum Essen traditionell in der Gegend?
Ja, also ganz traditionell halt für das Waldviertel vor allem, aber auch im Wiener Raum, im Steirischen genauso und auch im Burgenland ist ein Tier der Karpfen. Mhm. Wieso gerade in der Gegend, vor allem Waldviertel, das ist ja bekannt für die Karpfenzucht. Also das ist auch ein mittlerweile von der EU geschütztes Produkt der Waldviertler Karpfen. Ist, muss man sagen, auch ein sehr hochwertiger Fisch. Gleich
so
ist es auch
der Tiroler Speck. So
genau, der Tiroler Speck, Fisch. Nur halt der Karpfen aus dem Waldviertel.
Ja, genau.
Und die Steirer machen das genauso. Also es gibt ja den typisch steirischen Karpfen. Ist ein bisschen anders, aber genauso gut, würde ich mal behaupten. Und ja, und die Wiener und die Burgenländer sind ein bisschen die Nutznießer, einfach zur Nähe, sowohl von der Steiermark als auch vom Waldviertel. Und warum wird gerade der Karpfen am Heiligen Abend verzehrt? Weil ja eigentlich der Heilige Abend, der 24. ja noch ein Fastentag wäre.
Ganz genau.
Und eigentlich wäre der ganze Advent eine Fastenzeit. Man, heutzutage ja, ist es nicht mehr Not zu fasten, weil damals, wie das, ich sage einmal, von der Kirche eingeführt wurde, da war einfach Lebensmittel nicht so im Überfluss da wie heute. Und da macht es ja durchaus einen Sinn, dass man sich ein bisschen zurücknimmt. Heutzutage, wenn du auf dem Adventmarkt gehst, ja, erinnert nicht unbedingt an Fasten. Aber was war zur Fastenzeit natürlich nicht erlaubt oder hat man nicht gegessen, war Fleisch. Ja, aber der Karpfen ist ein Fisch. Und Fisch ist laut den Regeln, alles, was im Wasser lebt, kein Fleisch.
So wie Gänse, Otter,
Enten, genau, Biber.
Ja, genau.
Das ist ja cool, weil du das erwähnst. Da habe ich mal so ein altes Kochbuch bekommen, so aus dem Mittelalter. Und da wird das richtig schön drin beschrieben, wie man Biber kocht oder Biberschwanzen, solche Sachen. Ich meine, ich möchte jetzt nicht essen, ja, aber ich finde es lustig zum Lesen.
Ja, man hat nichts weggeschmissen.
Nein, die Mönche waren sehr erfinderisch zu der Zeit. Ja, und dadurch, dass der Karpfen halt durchaus ein eher gehaltvollerer Fisch ist, also der hat durchaus einen höheren Anteil an Fett. Ich sage aber gleich dazu, das ist jetzt kein so, wie soll man sagen, ungesundes Fett. Das ist durchaus für den Körper positiv eingestelltes Fett. Das ist ja mit den gesättigten und ungesättigten Fettsäuren hängt das ja zusammen. Hat man sie dann eben den Karpfen genommen, weil es hat einfach super zu den Regeln gepasst und der hat einfach ja auch satt gemacht. Und die klassischste Zubereitung des Karpfens ist eben der gebackene Karpfen, also in Panier. Das ist das, was man heute halt so im Waldviertel traditionell isst, was auch die Wiener und die Burgenländer essen. Die Steirer, die bereiten das, was ich weiß, ein bisschen anders auch zu. Da kann es durchaus sein, dass der gedünstet wird, mit Gemüse gereicht wird.
Ja, der Karpfenblau, halt, oder?
Oder Karpfenblau, ja. Genau. Aber ich kenne es halt hauptsächlich aus panierten Karpfen. Und ich kann mich erinnern, früher war das Karpfenessen kein Spaß. Weil der Karpfen, der ist ja voll mit Gräten. Also wer Fisch isst und zum Beispiel gerne mal eine Forelle isst, der weiß, wenn du die gescheit aufschneidest, ziehst der mehr oder weniger die Gräten raus und du isst es ohne Probleme.
Ja, vielleicht nur eine oder zwei pro Filetseite, aber das war's dann eigentlich.
Genau, und das geht beim Karpfen leider nicht. Also der hat das sehr verästelt, der hat so, naja, wie soll man sagen, Y-Gräten drin. Ja, das ist kein Spaß gewesen. Und da hat man dann irgendwann einmal die Technik des Schröpfens entwickelt beim Karpfen. Und seitdem kann man das wunderschön essen. Schröpfen, da kurz zur Erklärung, das kann man sich so vorstellen. Ihr kennt ja alle einen Pizzaschneider. Diese runden Dinger. Und beim Schröpfen hast du viele von diesen runden Schneidscheiben nebeneinander, relativ eng. Und der wird einmal mit dem durch das Filet durchgefahren. Und dabei werden dann die Kräten zerschnitten und dann kannst du ihn einfach essen. Und das stört dann wirklich überhaupt nicht. Das ist einfach ganz normal, ohne dass du ständig irgendwas im Mund drinnen hast.
Ja, so praktisch, dass dann auch gegessen wird.
Genau.
Dass man nicht nur da sitzt und sowas so.
Ja, genau, eben. Da kannst du schön entspannt essen. Also, wenn ihr sowas mal machen wollt, was wir euch dann beschreiben, das Rezept, dann empfehle ich euch, schaut wirklich darauf, bitte geschröpfte Karpfenfilets zu kaufen. Ihr werdet es mir danken, wenn ihr es dann esst, weil alles andere ist, wie der Peter sagt, die ganze Zeit. Ja, man würde sagen, kommen wir mal zur Zubereitung und was man eigentlich für so einen gebackenen Karpfen braucht. Das ist ganz, ganz einfach eigentlich. Ihr braucht so für circa 4 Leute mal 800 Gramm Karpfenfilet, dann 2 Eier, Mehl, Semmelbrösel oder Paniermehl, Salz und ein Öl. Wer es gern herzhaft will, kann auch ein Schmalz oder ein Butterschmalz nehmen. Ich würde es nicht machen, ich würde euch ein Öl raten. Zubereitung ist eigentlich relativ einfach. Die Karpfenfilets, die schneiden wir in so circa 7 cm breite Streifen. Die werden dann auch ein bisschen gesalzen, also man zeigt es einmal trocken getupft, dann ein bisschen gesalzen, dann wird das Ganze meliert, also schön im Mehl gewendet und dann durch ein aufgeschlagenes Ei gezogen. Kleiner Tipp beim Panieren, gebt immer ein bisschen Wasser auch zum Ei dazu, dann geht das Ganze, souffliert das Ganze schöner. Wenn es dann durchs Ei durchgezogen habt, wendet es in den Semmelbröseln oder im Paniermehl, je nachdem, was ihr verwendet. Und dann würde ich es einfach zur Seite schon einmal ein bisschen ziehen lassen. In der Zwischenzeit kann man einen Topf oder eine Pfanne. Ich persönlich bin eher der Topffrittierer, weil einfach das ist kompakter, man braucht weniger Öl und es heizt sich schneller auf. Machst du das auch so?
Ja, kommt drauf an, wie groß die Stücke sind. Wenn man natürlich so einen Bräselfetzen hat, wie man österreichisch zum Wiener Schnitzel oder Schnitzel Wiener Art sagt, dann eher nicht, aber wenn man so Art kleine Stücke hat, so wie die Karpfenstückchen, dann auf alle Fälle.
Genau. Und wenn das dann heiß ist, rein mit dem Fisch und so circa, ja, 6 Minuten pro Seite, würde man behaupten, kann auch ein bisschen kürzer sein, drinnen Gold herauspacken. Schaut euch immer wieder auch von der Farbe an. Wenn es zu dunkel ist, würde ich es dann doch also mal rausnehmen. Und vor allem beim ersten Stück, beim Frittieren, kann es halt immer wieder mal passieren, dass das Öl noch viel zu heiß ist und dann wird die Panier relativ schnell, ja, sehr dunkel.
Ja, oder es ist noch nicht heiß genug, dann ist es einfach ein Fettklumpen, weil sich das Ganze mit Fett ansaugt, wenn es
genau
kalt ist.
Genau.
So wie bei den Palatschinken. Das erste ist für den Koch.
Genau.
Und der Rest für die Gäste.
Genau. Ja, wenn das dann rausgebacken ist, einfach abtropfen lassen. Und was man bei uns dann traditionell auch dazu isst, ist ein Mayonnaise-Salat, nennt man das bei uns. Das ist im Endeffekt nichts anderes als ein Kartoffelsalat, der jetzt nicht mit einer Essig- und Brühmarinade angemacht wird, sondern mit Mayonnaise. Gibt durchaus ein bisschen was her.
Hilft gut durch den Winter, oder?
Auf alle Fälle. Also das ist durchaus etwas Hüftgold, wenn man ein bisschen mehr davon isst, ja.
Genau. Und wenn man das gegessen hat, dann kann das Christkindl schon kommen. Wobei, das mit Christkindl ist also eine österreichische Geschichte.
Ja, richtig.
Zumindest bei mir daheim, weiß nicht, wie es bei euch so ist, gibt es eigene Vereine zur Wahrung des Christkindls.
Ah.
Oder auch, wie du schon gesagt hast vorher, da gibt es eigene Ortschaften, die so heißen.
Richtig, das ist ja gut, dass du das erwähnst, weil was also in Österreich typisch ist zur Weihnachtszeit, ist, dass man beim Postamt Christkindl einen Brief ans Christkindl aufgibt. Und das ist ganz ein spezielles, das ist wirklich ein ganz spezielles Postamt in Österreich. Und das, was ich bis vor der Sendung nicht gewusst habe, der Ort, wo das Postamt liegt, heißt auch Christkindl.
Genau, da gibt es, das ist die Nummer 4411 Christkindl. Mhm. Eigenes ist, Postamt.
Genau, ist nicht so weit weg von Linz, die Landeshauptstadt von Oberösterreich, und noch näher zur Stadt Steyr, die man vielleicht auch schon mal irgendwann gehört hat.
An der Grenze zum Niederösterreichischen.
Genau, hart an der Grenze, es trennen sie nur ein Fluss, die zwei Bundesländer, nämlich die Steyr.
Und es wird dort auch von Kinder hingeschrieben, es wird aber auch von Briefmarkensammler auch gerne ein Stempel geholt.
Genau.
Weil man dann irgendwelche denkwürdigen Briefe oder Briefmarken mit dem Christkindlstempel veredeln möchte.
Genau, das ist ganz ein eigener Stempel, den gibt es nur in dem Postamt, nur zu der Zeit. Ich kenne mich bei den Numismatikern nicht so gut aus, aber da dürften die Stempel, wie es gestempelt ist, wann es gestempelt wurde, auch ziemliche Bedeutung haben.
Genau, so wie Mondphasen und Daten auch.
Genau, nein, das ist halt bei denen ein Hobby, so, das hat halt dann irgendeinen Sammlerwert, aber wie gesagt, kenne ich mich viel zu wenig aus.
Ja, aber das Christkindl hat auch die, eben, wie es bei mir daheim ist, auch die Geschichte, dass man ja sie nicht vor einem amerikanischen Limonadenkonzern einen dickbäuchigen Mann im roten Outfit aufs Auge drucken lassen möchte, sondern dass man so traditionell, und das ist, glaube ich, eher was in den katholischen Gebieten, auch in Bayern, das Christkindl zur Darstellung von weihnachtlichen Bräuchen benutzt. Und eben gibt es dann eigene Vereine zur Wahrung des Christkindls.
Genau, weil ich glaube, in den nicht so katholischen Gebieten in Deutschland, also die halt nicht von der katholischen Kirche dominiert werden, ist du halt der Weihnachtsmann.
Genau, also soweit wir halt aus Laien...
Ja, aus den Medien entnommen haben, genau, wie man so schön sagt. Genau. Aber Peter, sag einmal, kulinarisch ist ja bei dir nicht der Fisch, glaube ich, was er so im Salzkammergut und so serviert wird und in der anderen Gegend.
Genau, also mittags gibt es Nudelsuppen mit Frankfurter oder Wiener Würstchen. Und abends gibt es dann Kalbsbratwürstel mit Sauerkraut und Erdäpfelschmoren. Da braucht man ein paar, also die Zutaten und so, die genauen Angaben habe ich, schreibe in die Shownotes dazu. Ein paar Kalbsbratwürstel, ein bisschen Weizenmehl, Erdäpfel vorwiegend festkochen, Zwiebel, Butterschmalz, Sauerkraut, Zucker, Speck, Lorbeer, Wacholder, ganze Pfefferkörner und etwas Salz. Und jetzt die verschiedenen Sachen wie Sauerkraut, Erdäpfelschmarrn und Kalbsbratwürstel. Die Reihenfolge, wie ich es jetzt ansage, ist auch die, wie man es dann der Reihe nach zubereiten sollte. Weil so ein Sauerkraut, das kann gerne mal 2-3 Stunden dahin ziehen am Ofen. Das tut einem gar nichts.
Überhaupt, das schmeckt ja dann erst richtig gut.
Genau, das heißt, wenn es so ähnlich wie beim Gulasch einmal abbrennt und zweimal aufgewärmt, nein, das wollen wir nicht haben. Aber es wird einfach milder und abgerundeter.
Ja.
Genau. Das heißt, für Sauerkraut, da wir mal einen Speck auslassen in einen Topf, nicht zu klein. Dann die Zwiebelringe, die haben wir fein geschnitten und mit Speckfett glasig gedünstet. Dann geben wir ein bisschen an Zucker dazu. Ich mache es meistens nach Gefühl. Mit meiner Frau kurz geredet, wahrscheinlich so einen Esslöffel Zucker, den da drinnen schmelzen und karamellisieren lassen in dem Speckschmalz. Aber halt aufpassen, das brennt schon einmal an. Dann ein Sauerkraut aus dem Glasl oder aus dem Backerl. In Österreich sind es meistens so Vakuumpackungen, wo es verkauft wird. Und einmal gut durchmischen. Und dann geben wir dazu Wacholderbeeren, Lorbeer und Pfefferkörner, dann mit Wasser aufgießen, sodass das abgedeckt ist, das Kraut, und dann bei ziemlich kleiner Hitze einfach so 2-3 Stunden ein bisschen so dahin köcheln lassen, zum Schluss einmal ein wenig abkosten, abschmecken mit Salz, kosten natürlich, das ist wichtig.
Ja, sowieso.
Genau, und das kann man
kann Gästen nichts Schlechtes servieren. Also das,
genau, und einfach ein wenig stehen lassen dann und dann servieren, wenn der Rest fertig ist. Dann kann man irgendwann einmal, wenn dann zwischendurch, weil das kann man auch fest an Weihnachten machen, weil das kann man so zwischendurch einmal am Topf, am Herd stellen, das macht dann seine Sache alleine und dann kann man sich da weiter um die letzten Weihnachtsvorbereitungen widmen. Und dann macht man das als nächstes in Erdäpfel schmoren, das heißt am besten vorgekochte Erdäpfel am Vortag oder halt gut ausgekühlte Erdäpfel, die dann schön vorwiegend festkochen, dann in fingerdicke Scheiben schneiden und eine fein aufgeschnittene Zwiebel mit ein bisschen Butterschmalz glasig dünsten. Dann die Erdäpfelscheiben dazugeben, gut durchmischen und dann mit Salz und Pfeffer braten und immer wieder mal durchmischen. Die Erdäpfelstickerl sollen nicht ganz bleiben. Das soll ein bisschen zu fallen und ein bisschen die Stärke von den Erdäpfeln rauskommen, dass das einfach ein bisschen so eine knusprige Kruste dann kriegt. Immer wieder durchmischen und dann bei 100 Grad, 150 Grad höchstens, weil sonst wird der Zwiebel schwarz, im Backrohr warm halten. Das kann man auch locker mal eine halbe Stunde, Stunde im Backrohr ein wenig knusprig werden lassen, das schadet überhaupt nicht.
Jo.
Von daher kann man auch einen Speck dazu tun oder auch nicht. Wir machen es meistens ohne Speck. Ja, wenn die Kinder. Und die Bratwürstel, die es da zu Weihnachten gibt, die, wir nehmen aber rohe Kalbsbratwürstel, weil die gibt es dann auch nur zu Weihnachten oder um die Weihnachtszeit. Normalerweise sind also Bratwürste so gräulich.
Mhm.
Mit den Kräutern, ein bisschen den Speck sieht man auch durch die Haut durch. Und die Kalbsbratwürstel, das ist ein ganz ein feines Brät, fast schon wie eine Weißwurst.
Ach ganz, so.
Ganz so, ganz, also ohne Stücke, ohne dass man da vielleicht ein bisschen Kräuter, dass man sieht, aber das ist ganz ein Farce, kann man sagen. Ganz weich. Und damit die nicht platzen und auch leicht knusprig werden, einmal in Mehl wälzen und dann in Butterschmalz. Und da empfehle ich wirklich Butterschmalz, das schmeckt einfach besser. Das nicht zu heiß werden lassen, da die Würste langsam drin braten, die müssen nicht schwimmen. Und immer wieder mal umdrehen, weil man ja doch, weil das Brät ja roh ist und da sind die Würste, wenn sie noch am Anfang sind, sehr fragil. Naja. Weil die Haut reißt leicht auf, die platzen gern auf, man muss schnell heiß machen, platzen sie auf und also das ist, muss man ein wenig probieren. Man kann ja gern wöchentlich einmal so Übungsrunde machen, bis man es dann hat vor Weihnachten. Wenn man feig ist, kann man es auch kurz mit einem heißen Wasser überbrühen, ein bisschen ziehen lassen, so wie bei der Weißwurst. Dann werden es stabiler, weil dann wird das Brät schon vorgegart und man platzt nicht so leicht auf. Wobei, wie sehr sich da der Geschmack verändert, kann natürlich sein. Aber eben, wenn es dann schön braun und knusprig sind, auf beide Seiten angebraten, kann man es dann mit einem Erdäpfelschmarrn, mit einem Sauerkraut servieren. Dann tut man ein bisschen einen Estragon-Senf dazu und ein Kaisersemmerl. Und dann passt es. Und dann gibt es halt Limo oder halt ein helles oder Märzen wird gut dazu passen. Oder auch ein Glühmost. Und für die Kinder einen heißen Apfel mit Zimt. Ja, das ist dann unser Weihnachtsessen.
Ich hätte jetzt momentan gerade ein bisschen Appetit, ja. So, aus Vorspeis, vielleicht ein kleines Karpfenfilet und danach so ein paar gescheite Bratwürste dazu. Vielleicht einen Bock dazu noch genießen. Ja, ja. Hätte durchaus jetzt einen gewissen Charme.
Genau, das mit den Bratwürsteln habe ich vorher nachgelesen, habe ich bei Dr. Google recherchiert. Hat anscheinend den Hintergrund, weil ja vor Weihnachten ist Fastenzeit gewesen, dann hat man vor Weihnachten nochmal ein Schwein geschlachtet, dass man dann über die Feiertage, wenn dann Gäste kommen, einen schönen Braten hat und so. Und die Bratwürstel, in dem Fall waren es Schweinsbratwürstel, aber auch sicher bei Kalb oder Rind möglich, dann hat man halt das Erste, was man dann verzehrt hat vor dem geschlachteten Vieh, ist halt dann die Würstel gewesen.
Ah, also hat man es dann mehr oder weniger nicht so streng genommen dann mehr?
Ja, das ist halt am Abend vom Weihnachtstag, da ist halt dann die Fastenzeit vorbei gewesen quasi.
Ah, okay.
Und am 25. sind dann die Verwandtschaft und Gäste gekommen. Da hat man dann, bis sich der Tisch durchbirgt, alles hingestellt, was gut und selten war.
Ah, herrlich, herrlich.
Na, ich kenne es auch von meiner Oma, von der mütterlichen Seite. Die war aber die Meisterin der Zuspeisen. Und wenn man nicht aufpasst hat, dann hat sie nur ein Erdäpfelpüree und einen Reis dazu gemacht, damit ja jeder genug hat. Das wäre das Schlimmste für sie gewesen, wenn irgendwer hungrig das Haus verlassen hätte müssen.
Ach ja, das kenne ich noch. Von meiner Oma war das immer genauso, einfach zu essen. Genau. Ach ja, nein, wie gesagt, es darf auch keiner hungrig haben. Wie schaut denn das aus?
Genau. Ja, das war unser österreichisches Weihnachten. Mit der Zeit davor.
Genau, und dem kulinarischen Höhepunkten am Tag des Weihnachtsfeiertags. Mhm. Oder Feiertag? Des Weihnachtsabends,
ja, sagen wir mal so. Ja, genau.
Ich hoffe, jetzt ist ja kein Feiertag noch. Mhm. Ich hoffe, wir konnten euch das ein bisschen näher bringen, das Ganze. Wenn es von eurer Seite aus Fragen gibt, könnt ihr die gerne an uns schicken. Wir helfen da gerne mit Rat und Tat eigentlich weiter.
Genau. Und für Feedback, was das Weihnachtsessen aus den verschiedenen Regionen rund um Österreich, Deutschland, Schweiz betrifft oder auch von weiter weg, schreibt uns das. Mhm. Oder gebt es an einen Podcast-Kalender weiter. Und die werden das sicher weiterreichen. Da sind wir sehr interessiert dran, was so traditionelle Essenszubereitungen in eurer Gegend daheim sind.
Genau, weil da sind wir, wie man bei uns in Österreich so schön sagt, quasi Nockerbatzeln. Da kennen wir uns einfach viel zu wenig aus.
Sind aber sehr interessiert trotzdem.
Auf alle Fälle, wir wollen ja durchaus immer was Neues dazulernen.
Genau.
Weil man kann dann mal das ein oder andere Gericht ja auch einmal selber ausprobieren.
Auf alle Fälle.
Und wenn wir euch Lust gemacht haben, mal bei uns reinzuhören, dann bitte gerne. Gach und Gut und Hopfologie sind unsere beiden Podcasts, die wir machen. Der eine bierorientiert und der andere, wie wir schon eingangs erwähnt haben, da geht es ums Kochen. Na, passt. Findet ihr alles unter der-witzer.at.
Dann wünschen wir euch im Vorhinein schöne und vielleicht ruhige Feiertage und wir hören uns, oder?
Ich denke auch, ja. Mhm. Stay tuned. Also dann schöne Feiertage auch von meiner Seite. Aber eigentlich kommt mir jetzt schon ein Lidl anstimmen, oder?
Nein.
Okay, na gut. Dann machen wir den Sack zu. Ich hätte es halt nur probieren wollen. Wirklich nicht? Eine Chance gibt mir da noch?
Nein.
Okay, passt. Also dann, pfiat euch.
Pfiat euch, Baba.
Dieser Podcast wurde produziert von der Witzer. Wenn ihr uns unterstützen wollt, würden wir uns sehr über eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts oder anderen uns führenden Plattformen freuen. Weitere Informationen zu dieser Folge sowie andere Podcasts und weitere Projekte findet ihr unter der-witzer.at.